Korinther 12, Vers 20, Vers 1 bis 10, die Verse 1 bis 10, und zwar nach der Basisbibel. Ich muss mich wohl noch mehr loben, schreibt Paulus. Es nützt zwar nichts, trotzdem will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen, der zu Christus gehört, der wurde vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel erhoben. Ich weiß nicht, ob er sich dabei in seinem Körper befand. Genauso wenig weiß ich, ob er außerhalb seines Körpers war. Gott allein weiß es. Ich weiß nicht, ob ihm das zusammen mit seinem Körper geschah oder ohne seinen Körper. Sehr auffällig, dass Paulus hier auf seinen Körper oder auf den Körper des Menschen, der geistliche Erfahrung macht, zu sprechen kommt. Ich weiß aber, dass er in das Paradies emporgehoben wurde. Dort hörte er unsagbare Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Im Hinblick auf diesen Menschen will ich mich rühmen. Aber im Hinblick auf mich selbst kann ich nur mit meiner Schwachheit angeben. Wenn ich mich allerdings tatsächlich loben wollte, würde ich mich damit nicht zum Narren machen, denn ich würde einfach nur die Wahrheit sagen. Ich verzichte aber darauf. Denn man soll mich nur nach dem beurteilen, was man direkt von mir sieht und hört, auch wenn diese Offenbarungen wirklich außergewöhnlich sind. Aber damit ich mir nichts einbilde, ließ Gott meinen Körper mit einem Stachel durchbohren. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt. Aber der Herr hat zu mir gesagt: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Ich will also gern stolz auf meine Schwäche sein. Dann kann sich an mir die Kraft von Christus zeigen. Deshalb freue ich mich über meine Schwäche, über Misshandlung, Not, Verfolgung und Verzweiflung. Ich erleide das alles gern wegen Christus, denn nur wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist eine Logik, liebe Gemeinde, die wir uns mal zu Gemüte führen müssen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Können wir das überhaupt, schwach sein? Uns übervorteilen lassen? Nichts abbekommen, übersehen werden, übergangen werden? Ausgeschlossen sein, nicht berufen sein in die Nationalmannschaft. Das war ja für manchen Fußballspieler in den letzten Monaten das Schlimmste. Nicht dabei zu sein, ist nicht unser Problem. Aber vielleicht an anderen Stellen nicht dazu zu gehören, nicht aufzufallen, nicht geehrt zu werden, geachtet, wertgeschätzt. Können wir das überhaupt uns etwas entgehen lassen? Ohne Zorn, Neid und Kränkung. Die evangelische Schriftstellerin, Poetin Eva Zeller hat einmal in einem Postskriptum, das wollte ich hinterher noch sagen, formuliert, was ich dir noch sagen wollte, wenn ich dir einen Tipp geben darf. Ich meine, ich bitte dich um alles in der Welt und wieder besseres Wissen. Halte dich nicht schadlos, zieh den Kürzeren. Lass dir etwas entgehen, um alles in der Welt. In dieser Welt geht es darum, es nicht zu tun, zu gewinnen, erfolgreich zu sein. Und es gehört vielleicht sogar zur Natur des Menschen, dass er das gar nicht anders kann, dass er der Fitteste sein muss, um zu überleben. In der Natur der Sache liegt es, dass wir den Platz einnehmen, der frei wird. Dass wir dahin gehen, wo wir Erfolg haben, dass wir uns zeigen, dass wir über das sprechen, was wir können, dass der Urlaub nach dem Sommer immer toll war, obwohl wir uns verbucht haben und das alles Unsinn war. weil man sich nicht zeigt mit dem, was man für Fehler macht, was nicht gelingt. Dass wir unsere Gebietsansprüche sichern, dass wir Streit suchen, um Erfolg zu haben, dass wir schießen, um zu gewinnen, auch heute Nacht haben wir das wieder erlebt. All das gehört zu den Dingen dieser Welt. Was ist bloß los mit unseren Ansprüchen und Erwartungen, dass wir immer gegen andere destruktiv sein müssen, um vorzukommen? Und wenn es nur der Spruch auf unserem Handy ist, die üble Nachrede, der Nachruf, der den anderen töten soll. Der Apostel Paulus war ein großer, da sind wir uns wohl alle einig. Er war ein Philosoph. Ich weiß, im Theologiestudium war es eine Qual, zu seinen Begriffen durchzudringen und zu verstehen, was er im Ganzen sich so vor Augen hatte. Das war ein Denker, dem musste man mühsam nachdenken. Und wenn man ihn aber verstanden hat, hat man das Evangelium verstanden. Das war dann das Versprechen. Und das geht mir bis heute so. Er war ein großartiger Gemeindegründer. Wo er hinkam, haben die Menschen Christus gefunden. Er war ein Gemeindepfleger. Wo er mithalf, da wurde Gemeinde geordnet. Er war ein Gemeindeseelsorger. Menschen fanden Freundschaft zu Jesus durch ihn. Er war ein christlicher Reisemissionar. Das Evangelium kam nach Europa durch den Apostel Paulus. Er war ein Großer. Und in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, zeigt er seine Schwachheit. Und was für eine? Ein Pfahl im Fleisch. Er fängt bei dem Körper an. Gerade eben, als ich die Geschichte gehört habe zur Einleitung zu der Fremdlingschaft und der Zugehörigkeit in der ganzen Welt zu der Gemeinde Jesu Christi durch Dienste, da habe ich dran gedacht, was für einen Schatz wir doch haben. Aber wir haben ihn nur in irdenen Gefäßen. Er ist so zerbrechlich, er kann uns immer unter der Hand kaputt gehen. Paulus hat einen Pfahl im Fleisch, sagt er, nicht einen Stachel, nicht einen kleinen Schmerzpunkt, so richtig einen Schmerzpunkt. Und er spricht von einem Schmerz, einem körperlichen Schmerz, den er immer hat. Paulus ist ein Chroniker. Als ich Seelsorger war in der Rheumaklinik am Emanuel-Krankenhaus, habe ich Chroniker kennengelernt. Chroniker sind Menschen, die verändert sind durch die Krankheit in ihrem Leben. Jede Krankheit verändert uns und kann mit der Heilung auch wieder zurück. Wir können auch mit der Heilung wieder zurückfinden zu uns selbst, aber ein Chroniker kann das nicht. Der bleibt in den Veränderungen durch seine Krankheit, auch in seiner Persönlichkeit hängen. Paulus war jemand, der durch den Schmerz in seinem Leben auch verändert wurde. Und er war nicht nur am Körper durch irgendeine Krankheit, über die wir nicht spekulieren können. Wir wissen nicht, was das war. Er schreibt ja mal mit großen Händen, großer Schrift. Vielleicht hat er ein Augenproblem gehabt, aber die tun ja nicht so weh, die Augen, oder? Das ist ja dann eher der Kopf. Ich weiß nicht, was es war. Paulus kommt von der Körperlichkeit auch auf seine innere Empfindsamkeit zu sprechen. Dass das für ihn eine Anfechtung ist. Dass das ein Geschenk Satans ist, eine Versuchung, ihn abzubringen von seinem Weg, ihn abzubringen von dem, was er in Christus als Liebe Gottes für sein Leben glaubt. Nicht mehr denken zu können, ich bin ein Kind Gottes, was will uns scheiden von der Liebe Gottes? Römer 8, dieser großartige Satz, der war wahrscheinlich sehr oft angefochten im Leben des Apostels Paulus. Und davon fängt er an zu erzählen. Mitten in einem Brief oder in einer Brieffolge, es sind vielleicht 5 Briefe, die Korintherbriefe, die Paulus geschrieben hat, kommt auch dieser Tränenbrief. Und es kommt auch dieses Narrenschreiben, wo er sagt, ich bin ein Narr, aber ich muss es tun, wie wir hier hören, davon zu erzählen, was alles mit mir los ist. Mitten darin erzählt er von seiner Schwäche. Er zeigt seine Schwäche, die andere doch so ausnutzen können. Weil er nämlich möchte, dass etwas dadurch geschieht. Vor einigen Jahren, ich hoffe, das habe ich hier noch nicht erzählt, konnte ich an einer großartigen Retreat teilnehmen in einem anderen Land, es war in den USA, in New Mexico, mitten in der Wüste. Da kommt man zu sich selbst, wenn man sich die Zeit und die Energie dafür nimmt. Es war jemand, der hat uns sehr hineingeführt in die Selbsterfahrung und auch in die Begegnung mit dem Evangelium. Und es gab da einen Tag, es waren nur Männer dort, war auch gut so. Da gab es einen Tag, da sollten wir uns morgens an der Stelle unseres Körpers einen Verband anlegen. Es gab dann auch so weiße Streifen, mit denen man das machen konnte. Und es gab eine rote Tinktur, da konnte man sich auch zeigen, dass es richtig eine Wunde ist. An der Stelle, wo wir verletzt sind. Und das war eine Aufgabe. Nicht eine Krawatte binden, einen Verband anlegen und das zeigen. Und dann nach einigen Stunden auf dem Gelände trafen sich lauter Menschen, Männer, mit Verband. Die einen hatten Verband um den Kopf. Vielleicht hatten sie Migräne, Kopfschmerzen chronisch. Aber vielleicht waren ihre Gedanken auch zerrüttet und sie wussten nicht mehr, was sie denken sollten. Manche hatten sich die Hände oder die Arme verbunden. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Oder sie hatten Arthrose. Dahinter war das Geheimnis, das jeder für sich behielt, aber er zeigte, ich habe eine Verletzung. Ich habe eine Wunde, ich habe einen Schmerz. Manche banden sich das um die Hüften. Wir wissen ja, Jakob wurde geschlagen auf die Hüfte von Gott, damit er überwunden werden konnte. Manche hatten vielleicht Gehschwierigkeiten oder sie haben sich im Leben verirrt. Manche hatten Probleme mit ihrer Sexualität. Manche machten sich ans Herz eine Schleife mit roter Tinktur. Zeichen für ihr gebrochenes Herz. Aber jeder trug einen Verband. Und die Erfahrung an diesem Tag war für mich eine doppelte. Das eine, diese erlösende Erfahrung zeigen zu können oder zumindest andeuten zu können, man bleibt ja auch immer ein bisschen diskret und privat, andeuten zu können, ja, ich bin mit einer Verletzung im Leben unterwegs. Das nicht mehr verstecken zu müssen, nicht mehr sich schick zu machen darüber. Das war die eine erlösende Erfahrung, die man am Laufe des Tages gespürt hat. Wir sind hier unter uns, und das war die andere Erfahrung. Wir sind hier unter uns in der solidarischen Gemeinschaft der Menschen, denen vieles nicht gelungen ist. Und in den Selbsterfahrungsgesprächen, die wir dann in kleinen Teams hatten, erzählte der eine Manager von seinen Betrugsversuchen, weswegen er rausgeflogen ist, und der nächste von seiner Ehe, in der er die zweite Geige spielt und nicht die erste, und der nächste über seine traurigen Scheidungsgeschichten und der nächste über... Ich weiß nicht, ich will es auch hier alles gar nicht erzählen. Und auch ich erzählte zum ersten Mal in meinem Leben von meiner großen, großen Angst um meine Zukunft, die Gründe hatte, die ich aber nie ausgesprochen hatte. Und am Ende jeder Geschichte sagten Menschen dann zueinander, wir hören dich. Wir hören dich, nicht wir helfen dir. Du, nicht so schlimm, kenne ich auch, habe ich auch schon gehabt. Du, ich nehme da übrigens diese Tabletten und jenes hat mir geholfen. Nein, wir hören dich. Und für mich stand am Ende dieser ganzen Erfahrung insgesamt das Erleben, du bist mit dem, was du bist, nicht allein. Du kannst dazu stehen, du kannst es zeigen. Dir wird geholfen dadurch, dass du den Schatz deines Lebens in seinen irdenen Gefäßen annehmen lernst und erkennst. Warum zeigt Paulus hier Schwäche? Seine große Schwäche im Leben? Weil er die Gemeinschaft mit den Christen in Korinth sucht, die gegen ihn hier und da das eine erheben und einen Streit um ihn führen in ihrem Kreis, wer er denn für sie ist. Und dann sagen die einen eben, ich will lieber den zum Pastor oder Gemeindeleiter, ich will lieber den zum Apostel, Apollos, Petrus, Paulus, Christus. Er macht keinen Hehl daraus, uns zu zeigen, dass Menschen ihren Anführer suchen und dabei die, die helfen könnten, die etwas tun, die etwa einen Dienst haben für den anderen, ganz schwer geschädigt werden können. Dass man eine Rangfolge aufbaut, dass man Hackordnungen schafft. Dass man Abwertung macht, um jemanden wertzuschätzen. All diese menschliche Logik wird hier von Paulus angesprochen und er sagt, wisst ihr, wenn ihr mich seht, dann seht ihr einen verletzten Menschen. Ich bin nicht der Macher, der bei euch alles heile macht. Ich bin selber kaputt. kaputt. Was daran schön ist, ist, dass das nur die zweite Seite ist, die er zeigt. Diese zweite Seite, um die es jetzt gehen soll, die wir gerne verstecken. Die zweite Seite unserer Schwäche, unserer Irrtümer, unseres Versagens, unserer Gebrochenheit, unserer Ohnmacht, unsere Dummheit und Hilflosigkeit. Einstein hat ja gesagt, es gibt zwei Dinge in dieser Welt, die sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen. Bei dem Universum bin ich mir nicht so sicher. Zu sagen, ich bin dumm, ich weiß es nicht. Meine Frau sagt mir immer, ja, du weißt immer in der Politik, wie es laufen sollte. Zu Hause am Küchentisch weiß ich, was man hätte tun müssen, aber ich bin nicht in der Politik, ich bin dumm. Ich habe keine Ahnung, ich bin da gar nicht hingekommen und denke, ich weiß es. Ich habe noch nie Fußball gespielt und ich denke, ich weiß, wie die hätten Fußball spielen müssen. Wir wissen immer alles für die anderen, aber wir wissen eigentlich nichts. Am Ende weiß ich nichts. Diese zweite Seite des Nichtskönnens, des Verletztseins, dass ich auch nichts weiß, dass ich ohnmächtig bin. Um diese zweite Seite geht es. Und das Schöne bei Paulus ist, das wollte ich damit noch sagen, dass er die erste Seite in seinem Leben auch nicht versteckt. Dass er was kann, dass er was ist, das gehört zu ihm. Ich könnte mich loben, sagt er. Ich könnte sogar angeben. Ich könnte sogar mit meinen geistlichen Erfahrungen angeben. Denn was er hier erzählt von der dritten Person, da war einer, der hatte folgende Erfahrung gemacht, ins Paradies und in den dritten Himmel, ob mit Körper oder ohne, weiß ich nicht. Kommen wir gleich nochmal dazu. Das ist seine Erfahrung, das ist er selber. Paulus selber hat hochgeistliche Erfahrungen gemacht, die ihn entrückt haben in die Wirklichkeit Gottes. Und er könnte jetzt nach vorne gehen und könnte den Leuten davon erzählen und sich das ganze Anerkennung, der hat ja was mit Gott erlebt, auf zu sich holen. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, das haben wir früher gemacht beim Zeugnisgeben. Da haben wir manchmal ein bisschen angegeben mit dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dadurch ist nicht automatisch die Gemeinschaft des Glaubens entstanden, sondern manchmal auch die Überheblichkeit, der und die kann ja was. Paulus kann davon sprechen. In Klammern, er war im Himmel und da hörte er unaussprechliche Worte. Wenn wir in den Himmel kommen, wird es Stille geben, weil da unaussprechliche Worte sind. Und wo viel Lärm ist auf dieser Welt, da ist wenig Himmel. Klammer zu. Aber er will davon nicht sprechen, von dieser starken Seite. Die will er nicht zeigen, er will die schwache Seite zeigen, die zweite Seite in seinem Leben, die auch dazu gehört. Wenn ich stark bin, kann ich dann auch schwach sein. Wenn ich vorkomme, kann ich dann auch zurücktreten. Wenn ich etwas tue, kann ich es auch lassen. Wenn ich etwas kann, stehe ich dann auch zu meinem Versagen? Wo ist die zweite Seite in meinem Leben, an der ich auch fühle, dass ich verletzt bin und zu meinen Gefühlen finde? Wenn ich die zweite Seite in meinem Leben, die Schwäche, die Verletztheit, das Nichtkönnen, auch die Sünde, wie es theologisch dann genannt wird im Neuen Testament, bei mir sehe und zulasse, dann kann Christus in mir Gestalt gewinnen. Wenn ich nur stark bin, ein Leben führe, das mit Haftbefehlen durch die Welt geht, gegen alle möglichen Menschen, die da nicht hingehören, wo sie sind, nach meiner Meinung, und ich sie wegtrete und wegschiebe, dann muss Gott mich an meiner starken Seite verletzen, so wie er das mit Paulus vor Damaskus getan hat und ihn am Ende dadurch erreicht hat. Gar nicht mit der Gewalt des Hinwerfens, sondern mit der Frage, sag mal Saul, warum bist du ein Verfolger? Und sag mal Paul, kannst du auch ein Nachfolger sein? An dieser Stelle hat Paulus seine Schwäche erlebt, aber Christus hat in ihm begonnen, Gestalt zu gewinnen und er wurde einer, der für Christus und seine Gestalt geworben hat. Denn das macht Paulus hier auch. das über den Herrn Jesus Christus wirkt. Wenn er sich so zeigt in seinem Unvermögen, bleibt dem Menschen nichts anderes übrig, als Christus in ihm zu erkennen. Der Angeber ist verschwunden, aber der, der uns alles gibt, kann durchleuchten. Lass dir an meiner Gnade genügen. Nicht an der Heilung. Lass dir an meiner Vergebung genügen. Nicht an der Überwindung der Sünde. Es gibt einen amerikanischen Prediger, der irgendwann zugegeben hat, dass wenn er nach der Veranstaltung, seinen vollmächtigen Veranstaltungen mit tausenden Leuten aufs Hotelzimmer kam, dann hat er immer erstmal eine Flasche Whisky getrunken. Er war eigentlich Alkoholiker. Und als er das zugegeben hatte, dachte er, sein Dienst sei zu Ende. Aber danach ist er noch hunderte Male auf die Kanzel gestiegen und trug immer ein T-Shirt, auf dem stand "I'm a sinner". Und hat zuerst gesagt, was ihm im Leben nicht gelungen ist und auch nicht gelang, weiterhin hier und da. Immer wieder diese Rückfälle. Aber der konnte Christus preisen, der ihm seine Sünde vergibt, aber vor allen Dingen auch sein Leben, seine Körperlichkeit mit annimmt, was dem Paulus hier ja so wichtig ist. Christus, der Gekreuzigte, ist der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. So preist den leidenden Gottesknecht, den die ersten Christus auf Jesus bezogen, als sie die Jesaja-Stelle lasen oder die Stellen, so preist dieser den gebrochenen Menschen, die gebrochene Schöpfung. Aber durch sie und ihren tödlichsten Punkt des Lebens, das Kreuz, ist die Erlösung zu uns gekommen. Es gibt also nichts, was Gott daran hindern könnte, uns zu erlösen, außer unsere Stärke. Aber unsere Schwäche wird immer der Punkt sein, an dem er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin dir gnädig, ich vergebe dir, ich halte dich aus. Halte du dich auch da aus, wo du dich erkennst, und folge mir nach. Bei dieser Retreat gab es noch die Einladung, zwei T-Shirts mitzubringen, ein schwarzes und ein weißes. Nach diesem Tag der Verletzung haben wir das schwarze T-Shirt getragen, einen Tag lang und getrauert und uns zugehört, unsere Geschichten und aneinander teilgenommen. Und es war wirklich traurig zu sehen, wohin man sich im Leben alles bewegen kann und verlaufen. Aber dann kam der Tag mit dem weißen T-Shirt. Das weiße Gewand, nur symbolisch, dass wir alle nicht so tragen können, dass man es sieht, aber dass wir innerlich zugesprochen bekommen, wenn wir uns auf Christus einlassen, der sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, fürchte dich nicht, du bist mein, so wie du bist, mit deinem Körper und mit deinen inneren Gegebenheiten, die du mitbringst. Wir sind geliebt, gewollt, bejaht. Wir sind nicht einseitig, wir haben auch noch die zweite Seite. Wenn wir jetzt in diese Woche gehen, dann wäre es vielleicht mal gut, darauf zu achten, wo ist die zweite Seite denn bei mir? Kann ich das? Wenn ich die Nachrichten von heute Nacht höre, nicht mit Gewalt darauf zu antworten in meiner Kommentierung. Wenn ich die Nachrichten aus Israel höre, nicht mit Gewalt zu antworten gegen eine der beiden Seiten, die sich da so schrecklich wehtut. Wenn ich in meinem Alltag stecke und sie mich wieder mit meinem Unvermögen aufziehen, da wo ich bin und meinen Alltag habe, kann ich da zu meiner zweiten Seite stehen und mir sagen, der Gott, der die Liebe ist, hat mir gesagt, Seine Gnade in meinem Leben ist da, als Fülle, zur Genüge. Und mit ihr möchte ich leben und nichts von dem zurückgeben, was andere als Leitersprossen mir anbieten, um daran hochzukommen. Ich bleibe ganz unten bei dir, Herr Jesus Christus, mein Bruder und mein Herr. Möge das so sein. So wie ich bin, komme ich zu dir, haben wir früher gesungen bei Evangelisation. O Gottes Lamm, ich komme. Es gibt dieses Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Come as you are. Im Studentenwohnheim haben wir Come as you are Partys gefeiert. Da konnte man so kommen, wie man wollte. Im Schlafanzug oder in der Badehose oder gerade schick von einem Gottesdienst noch frisch gekleidet. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du kennst mich, du durchschaust mich und du nimmst mich an. Das singen wir gemeinsam.